Ist er auch immer nicht?
Das gibt's doch nicht. Cara. Ja, hier ist das. Merkt ihr das nicht, wenn ich hier hingehe?
Jetzt ist es auch. Spürt. Ja, ihr hört mich. Das ist das eine. Okay.
Guck mal das Wunderwerk hier an. Gut, ich bleib hier gefesselt an der Kanzel. Also, nochmal. Schön, dass ihr da seid. Zwei Männer irgendwo in Deutschland sitzen im Winter auf einer Bank und gucken ein Fußballspiel an. Dieses Fußballspiel ist nicht besonders interessant und deshalb ganz langsam von der einen Seite, wie die Menschen in der Liga so spielen, gehen sie hin. Und dann fragt der eine den anderen, sag mal, gehst du eigentlich mal ab und zu in die Kirche? Sagt der andere, nee. Das ist total kalt. Das dauert ewig und die Sitzplätze sind auch sehr unbequem. Braucht man eine Kirche zum Glauben, das auf sich zu nehmen? Also, dass es kalt ist, das kann man bei uns nicht sagen. Aber, und Sitzplätze sind auch ganz bequem, aber ich glaube, wir haben verstanden, worum es geht. Ist ja eine gute Frage. Braucht man eine Kirche zum Glauben, ja oder nein? Also, das ist ja häufig so, dass entweder Leute diese Frage stellen, die enttäuscht wurden von der Kirche oder von der Gemeinde, oder dass Menschen diese Frage stellen, die glauben, sie würden enttäuscht werden, wenn sie gehen würden. Oder dass Menschen diese Frage stellen, die ahnen, dass es nicht gut wäre, wenn sie gehen würden. Oder Menschen, die sich nicht gerne einordnen irgendwo. Die haben aber diese Probleme auch an allen anderen Stellen, wo Organisationen zusammen gebildet werden aus mehreren anderen Menschen. Die haben diese Probleme immer dann, wenn sie nicht leiten, sich dort einzufügen. Es gibt also entweder so absolute Gemeindemenschen, die sagen, boah, das ist es. Oder es gibt Menschen, die sagen, die Kirche ist nur eine, in Klammern, ungeistliche Institution, die sich völlig von diesen Ursprungsidealen entfernt hat. Oder vielleicht gibt es dann noch so ein Dreieck, diese Position, dass Menschen sagen, Glauben, das ist etwas, das mache ich ganz alleine für mich aus. Und wo liegt die Wahrheit? Irgendwo in der Mitte, wie immer? Oder stimmt das diesmal vielleicht nicht? Wir wollen sehen. Ich sage mal ganz am Anfang, anders als sonst, meine Meinung. Und die lautet, die Gemeinde ist ein Geschenk an uns. Und ja, tatsächlich, es ist so, dass wir eine Gemeinde zum Glauben brauchen. So, Amen. Das war's. Na gut, ich versuche das mal zu begründen, warum das so ist. Vorweg muss man vielleicht sagen, eine Gemeinde in Reinkultur, die hat es nie gegeben. Auch ganz am Anfang nicht. Und deshalb muss man eigentlich von Anfang an davon sprechen, also Gemeinde, wie sie eigentlich sein soll oder sollte. Oder vielleicht könnte man auch sagen, so habe ich meinen ersten Punkt auch genannt, wie Gott die Gemeinde sieht, trotz allem. Trotz allem. Die Gemeinde, so sagen wir das und so kennen wir das aus dem apostolischen Glaubensbekenntnis, die Gemeinde ist die Gemeinschaft der Heiligen. Ich glaube, und dann kennt ihr das, das sagen wir hier auch manchmal, die Gemeinschaft der Heiligen. Aber warum ist das denn so? Warum ist das denn so eine Gemeinschaft der Heiligen? Vielleicht so ein paar allgemeine Statements zur Gemeinde. Gott hat von Anfang an sich nicht vorgestellt, dass die Menschen alleine sind. Bei Trauungen sage ich das immer und dann leuchtet das auch immer ein und das passt auch ganz gut. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Das liest man ganz am Anfang der Bibel und später in Epheser 3 zum Beispiel. Da steht das auch, dass das von Anfang an, von Anbeginn der Zeit so geplant war, dass Menschen nicht alleine sind. Zur Gemeinde kann man sagen, dass Jesus derjenige ist, der sie einsetzt. Vielleicht kennen wir diese Geschichte, diese Namensveränderung von Simon, einem Jünger, einem, der ihm nachgefolgt ist. Ich nenne dich jetzt Petrus. Petrus, das bedeutet der Felsen. Und gemeint hat, so stellt sich das später heraus, Jesus, du bist der Felsen, das Fundament, auf dem ich meine Kirche, meine Gemeinde bauen möchte. Wer das nachlesen will, Matthäus Evangelium Kapitel 16. Und damit ist natürlich Jesus der Initiator der Gemeinde. Das sei mal dahingestellt, wenn Leute vielleicht manchmal gar nicht so gute Gedanken haben zur Gemeinde, das ist eine Initiative von Jesus. Das sollte man auf jeden Fall mal im Kopf haben. Das Wort, was die Bibel im Griechischen dafür braucht, ist Ekklesia. Das haben wir vielleicht auch schon mal gehört. Kirche oder Gemeinde, vielleicht lieber Kirche an der Stelle, weil immer wenn es um das Miteinander geht, der Menschen innerhalb der Ekklesia, dann taucht ein anderes Wort auf. Dann steht dort im Griechischen Koinonia. Und Koinonia, das meint eigentlich eher dieses Gemeinschaft haben durch Teilhabe. Das ist ein bisschen was anderes. Da geht es um das Leben in dem ganzen Gebäude oder in dem Konstrukt. Und das Wort taucht dann regelmäßig auf, wenn es darum geht, diese Gemeinschaft zu leben. Ob das Taufe oder Abendmahl oder was auch immer ist, vielleicht für die Leute, die ein bisschen Lateinisch können, dass die Entsprechung für Koinonia im Lateinischen ist Communio, so eine Kommunität, wo man sagt, okay, wir gemeinsam bilden so etwas. Die Geburtsstunde der Gemeinde oder der Kirche ist Pfingsten. Die Story von Pfingsten, dem unbekanntesten christlichen Feiertag, ist, dass der Heilige Geist ausgeschüttet wurde unter die Menschen, unter die Jünger, die Nachfolger von Jesus, und plötzlich fangen sie an zu beten und zu reden und zu predigen in ganz fremden Sprachen, die sie nicht können, und die Leute, die dort versammelt sind, verstehen sie, und das bewegt ihr Herz und sie entscheiden sich dafür, mit Christus zu leben. Man könnte in der Theologie auch, spricht man davon, sagen, das ist sozusagen die Phase 3 in der Begegnung Gottes mit dem Menschen. Phase 1 war Gott Vater, und dann kam Phase 2 Jesus, und die dritte Phase ist die Phase, in der Gott durch den Heiligen Geist zu den Menschen gekommen ist, und man spricht auch vom Zeitalter der Gemeinde. Und dass man es schon so nennt, zeigt die Bedeutung der Gemeinde. Und das Besondere an diesem Fest ist natürlich, dass die Gemeinde entstanden ist, aber auch was es aus den Menschen gemacht hat. Da war ein Haufen, 120 Menschen, vielleicht so wie hier ungefähr, verängstigt, unsicher, ratlos, wie soll es weitergehen, Jesus nicht mehr da, wir werden verfolgt, wenn wir Christen sind. Und aus diesem Haufen verunsicherter Christen wird eine weltweite Bewegung wegen Pfingsten. Wie war das ganz am Anfang? Ich lese sehr berühmte Verse vor. Leider könnt ihr sie nicht mitlesen, weil ich sie nur hier habe. Apostelgeschichte 2. Die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, pflegten ihre Gemeinschaft, brachen das Brot und beteten. Die Menschen in Jerusalem wurden von Furcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Alle Glaubenden hielten zusammen und verfügten über ihren Besitz, gemeinsam über ihren Besitz. Immer wieder verkauften sie Grundstücke oder sonstiges Eigentum. Sie verteilten den Erlös an Bedürftige, je nachdem, wie viel jemand brauchte. Tag für Tag versammelten sie sich als Gemeinschaft im Tempel. In den Häusern hielten sie die Feier des Brotbrechens und teilten das Mahl voll Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Der Herr ließ täglich weitere Menschen zur Gemeinde hinzukommen, die gerettet werden sollten. Wisst ihr, wie man das nennt in der Theologie? Sanfter Kommunismus. Das ist tatsächlich der Begriff. Alles gehört bei Bedarf allen. Das wurde sogar eine Zeit lang gelebt, aber nicht besonders lange. Und all diese Dinge, die man vielleicht so im Kopf hat, das funktioniert doch nicht, das ist doch etwas, das ist doch unreal, all das trat tatsächlich auch ein. Es dauert nicht lange, wenn man in der Apostelgeschichte die Entstehung der Gemeinde liest, dass das alles schon schnell aufgehoben wurde. Fast Zweifel waren da bei mir und auch bei den Leuten damals. Und die Menschen, die sich nicht eingliedern konnten, die organisatorisch Schwierigkeiten hatten damit, dass es eine Hierarchie in der Gemeinde gibt, die vielleicht nicht bereit waren, wirklich ganze Sache zu machen, die waren schnell auf dem Plan und haben dieses System eigentlich damit ausgehöhlt. Aber trotzdem bleibt festzuhalten, an Pfingsten war es so, dass Menschen zusammenkommen, weil der Heilige Geist diese Menschen zusammenführt. Wir brauchen einander. Das scheint ja manchmal so unterschwellig mit der guten Botschaft davon, dass Gott Menschen errettet, mitzuschwingen. Am Montag hatten wir den Entdeckerkurs Und in diesem Entdeckerkurs hat eine Mitarbeiterin erzählt, wie sie das denn so erlebt hat, dass sie zum Glauben gekommen ist. Dass sie gläubig wurde und gesagt hat, jawohl, ich will mein Leben wirklich mit Jesus leben. Da hat sie gesagt, ich habe angefangen, mein Leben zu leben. Ich habe angefangen zu lesen, über Gott, Jesus, Kirche nachzudenken. Und irgendwann bekam sie eine Bibel in die Hand und hat tatsächlich darin gelesen. So weit, dass sie gesagt hat, jawohl, ich bin bereit, mein Leben an Jesus zu hängen. Und dann, hat sie gesagt, war ihr sofort klar, ich brauche eine Gemeinde, eine Gemeinschaft, in der ich das weiterleben kann. Und für sie war auch klar, sie ahnte, allein gehe ich ein. So hat sie es genannt. Ich habe mal ein paar Bilder für die Gemeinde rausgesucht. Könnt ihr das erkennen? Ich würde jetzt von der Kanzel weggehen und euch den Sicht freigeben, aber es geht nicht. Dieser Menschenkörper besteht aus lauter kleinen Menschen. Ein Bild, was in der Bibel oft gebraucht wird. Der Leib Christi, der Körper von Jesus, besteht aus Menschen. Ein Bild. Man könnte auch sagen, wenn ich so auf Gemeinde schaue, dann ist das sozusagen eine Aufgabenperspektive. Das, was erledigt werden muss, das tun dann die Menschen hier. Ich habe das eben schon gesagt, der Heilige Geist war so Gründungsmitbegründer der Gemeinde. Ist das Zeitalter des Heiligen Geistes ist auch das Zeitalter der Gemeinde. Aber das war nicht alles, dass es so eine Struktur gab, sondern, und das können wir jetzt mal mitlesen, im ersten Korintherbrief, da steht das, was dann alles passiert. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Und jetzt kommt's, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Und dann zählt Paulus einige Gaben auf und dann geht es weiter. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Und dann einige Verse später im selben Kapitel. Das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch, denn ihr seid der Leib Christi. Und jeder Einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Gott hat in der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. Und dann zählt er wieder verschiedene Gaben auf und etwas später. Sind etwa alle Apostel, sind alle Propheten, sind alle Lehrer? Natürlich nicht. Es sind auch nicht alle dazu befähigt, Wunder zu tun. Nicht alle haben die Gabe des Heilens. Nicht alle können in einer von Gott eingegebenen Sprache reden oder das Gesagte in verständlichen Worten wiedergeben. Allerdings ist der Nutzen für die Gemeinde nicht bei allen Gaben gleich groß. Bemüht euch um die Gabe, die der Gemeinde am meisten nützen. Und jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit über das alles hinausgeht. Und dann spricht er von Liebe. Was kann man festhalten aus diesem Text? Das Erste, Jesus ist das Haupt der Gemeinde, der Anführer, der Bestimmer, würde mein kleinster Sohn sagen, der Bestimmer der Gemeinde. Das ist Jesus. Und deshalb ist Gemeinde auch immer die Gemeinde Jesu Christi. Wir sind der Leib Jesu. Wir stellen Jesus in dieser Welt dar als Gemeinde. Wenn man diesen Gedanken ein bisschen zulässt, könnte man Angst bekommen. Oder vielleicht auch ganz ermutigt weitergehen. Und die Gaben, die der Heilige Geist allen Menschen gegeben hat, die haben ihren Platz in der Gemeinde. Zum Nutzen der Gemeinde sollen sie eingesetzt werden. Zu jeder Gabe gibt es auch Aufgaben. Gemeinde wird uns als Ort der Lebensveränderung dargestellt, sozusagen wie ein Puzzle. Und jetzt habe ich noch ein schönes Bild gefunden, Christoph. Ein Puzzle, bei dem jedes Teil wichtig ist. Das zweite Bild, das ich euch vorstellen möchte, wir können das Puzzle ruhig in der Zeit da stehen lassen, weil ich kein Foto dafür habe, ist das Bild der Braut. Ich war kurz versucht, ein paar Fotos von Bräuten, die ich in letzter Zeit so bekommen habe. Von Bräuten, das hört sich ja, also. Das hört sich jetzt komisch an, aber wie soll man das anders sagen? Also. Letzte Woche, Samstag, haben ja Angela und Johannes geheiratet. Angela hatte ein. Also immer, wenn ich auf Hochzeit bin, meine Frau ist nicht dabei. Die erste Frage, ich habe das ja jetzt gelernt, ist, wie sah sie aus? Am Anfang, weiß, was weiß ich doch nicht. Also, weiß ist meistens richtig. Die hatte dann hier hinten so Glitzer am Kleid. Das weiß ich auch nur, weil mein Jüngster absolut Glitzerfanatiker ist. Und dann ist er hat er uns erst gesagt, wie schön das aussieht, das Kleid. Und dann ist er auch zu ihr hingegangen und hat ihr gesagt, wie schön das aussieht, weil das glitzert, das Kleid. Und da hat er gemerkt, das löst Freude aus. Und dann ist er zu allen Frauen, die irgendwo Glitzer hatten, gegangen und hat ihnen gesagt, wie schön das aussieht. Handtaschen, Schuhe, alles. Ich bin abgeschweift hier jetzt. Also, wenn wir uns das letzte Buch der Bibel anschauen, dann sehen wir, wie die Gemeinde dort als Braut bezeichnet wird. Vor allem dort. Und wenn ich mir vorstelle, wir hätten jetzt den Johannes letzten Samstag interviewt und, wie findest du, deine Braut? Dann hätte er ganz schöne Worte gebraucht, um das zu beschreiben. Und das ist der Blick Gottes auf uns als Gemeinde. Siehst du gut aus? Du bist die schönste Frau. Ich liebe nur dich. Ich bin hin und weg, atemlos. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist der Blick Gottes auf uns. Wir sind die Braut Gottes. Ist für Männer ein bisschen schwieriger, sich da jetzt reinzudenken. Aber wir kriegen eine Ahnung davon, was der Blick Gottes auf die Gemeinde ist. Und die Gemeinde sind wir. Also eine. Verliebt, liebevoll, man könnte, das passt so gut wie sonst nirgendwo, himmlisch sagen. Ein himmlischer Blick auf uns. Ein paar allgemeine Aussagen zur Gemeinde. Gemeinde ist ein Ort, an dem sich Gott bekannt macht, an dem Gott erlebbar wird. Unser Diakon für Gottesdienste hat das mal so schön gesagt, ist auch immer ein Gott der übernatürlichen Dinge, ein übernatürlicher Ort. Der Gottesdienste in dem Fall. Die Gemeinde ist ein Ort, an dem Gott Gemeinschaft mit uns verspricht. Wo wir uns versammeln, und Thomas hat es vorhin gesagt, im Namen Gottes, dann ist er hier. Da braucht man nicht mehr bitten. Das ist dann so. Es ist sogar egal, ob wir es spüren oder nicht. Und deshalb lesen wir gemeinsam in der Bibel. Deshalb beten wir gemeinsam, feiern das Abendmahl, die Taufe, beten Gott an durch Lieder und durch alles andere auch noch. Er hat für diese Gegenwart einen besonderen Segen verheißen. In Epheser 1, Vers 23 steht, die Gemeinde ist sein Leib, der von Christus, dem Schöpfer und Vollender aller Dinge erfüllt wird. Cool, oder? Die Gemeinde ist aber noch mehr, sie ist sogar ein Schutzraum. Ein Schutzraum, das hast du auch schon angedeutet, zum Beispiel für alle Mächte, dunkle Mächte, die wir noch nicht mal sehen können. Die können die Pforten der Gemeinde nicht überwältigen. Matthäus 16, Vers 18 steht, dass wer es nachlesen will. Die Pforten der Gemeinde bilden diesen Schutzraum. In der Gemeinde ist Jesus der Herr und sonst niemand. Tolle Zusage. Für das Leben in der Gemeinde können wir auch nachlesen, einer trage die Last des anderen, gegenseitiges Wahrnehmen, helfen, trösten, tragen, motivieren, sogar ermahnen und begeistern. Spannend ist, dass jeder, der sagt, ich hänge mein Leben an Christus, ich will nach seinem Willen leben, so gut es geht, ich will das versuchen, der gehört schon dazu. Der ist schon Teil dieser Gemeinschaft, Teil der Gemeinde. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt, dass man sagt, jawohl, ich will das, ich will mein Leben ändern und ich will ihm nachfolgen. Aber es ist der erste Schritt. Und vielleicht ist das manchmal der leichteste, Die schwereren kommen dann erst. Und man merkt, oho, jetzt bin ich Christ und alles wird eigentlich nur noch anstrengender. Das sollte doch ganz anders sein. Ich habe mal eine Predigt gehört und da wäre ich beinahe aufgestanden, weil ich es nicht ausgehalten habe. Da wurde gesagt, oh, wenn du Christ bist, dann ist alles gut. Nee. Oder ich bin kein Christ. Aber das passt nicht zusammen. Es kann nicht sein. Und manchmal ist das so, als, ich weiß nicht genau, woher ich dieses Bild habe, als wenn so zwei Katzen in meinem Herzen oder in meinem Kopf miteinander kämpfen. Und ich weiß gar nicht, wer da gewinnt, die schwarze oder die weiße. Und merke, es kommt darauf an, wen füttere ich? Wen füttere ich? Füttere ich das Gute, das ich eigentlich will? Oder gebe ich dem mehr Raum, was ich nicht will? Als Hilfe für meinen persönlichen Glauben, für diese Kämpfe, als Hilfe hat Gott uns die Gemeinde geschenkt, hat Gott sich die Gemeinde ausgedacht. Und da hilft es auch nichts und gar nichts und ist auch nicht der korrekte Umgang mit der Gemeinde, wenn ich nur die Schattenseiten sehe und bemängle. Eine Gemeinde, das ist vielleicht jetzt eine echt neue Nachricht, eine Gemeinde verändert sich nur zum Guten, wenn ich damit anfange. Ich kann nicht auf die Gemeinde schimpfen, weil ich bin die Gemeinde. Oder ich schimpfe auf mich, das gibt es ja auch häufig. Aber das ist der Ansatzpunkt. Was sind die besonderen Kennzeichen einer Gemeinde? Das liest man ganz früh schon. Das Gebet. Die Menschen kamen zusammen, ich habe es vorgelesen, um gemeinsam zu beten. Und wenn wir uns das Vaterunser zum Beispiel anschauen, das heißt ja nicht Vater mein, sondern Vaterunser. Das ist ein Pluralgebet. Für die Gemeinschaft, die Diakonie, kümmert euch umeinander. Das Mahl, haltet gemeinsam das Mahl. Das ist ja nicht, ich gehe jetzt alleine essen, sondern und tauft euch alleine. Sondern ein gemeinsames Leben, das ging vom Essen, Erbauung, Ermahnung, Gaben einsetzen, habe ich schon gesagt. Die alle Kennzeichen der christlichen Gemeinde sollen Gott ehren. Und den Menschen dienen. Das ist immer auf beiden, also einmal so vertikal und horizontal auf dieser Ebene findet Gemeinde statt. Und jetzt haben vielleicht einige schon gesagt, ja. Das ist schön, was du sagst, aber das ist nicht die Realität. Stimmt. Das ist dieses Idealbild. Das ist nicht die Realität. So sieht aber Gott die Gemeinde. Und ich glaube, das ist ein Blick, den wir im Kopf haben sollten, wenn wir über Gemeinde nachdenken. Wie sieht eigentlich Gott? Der Erfinder, der Initiator der Gemeinde, diese Gemeinde. Trotz allem, habe ich vorhin gesagt, trotz uns, meinte ich damit. Wie ist die Gemeinde? Mein zweiter Punkt, der ist kürzer, schon mal so zur Tröstung. Wie ist die Gemeinde wirklich oder Störfaktor Mensch? Adrian Plass hat mal ein Zitat, das habe ich mir so gut gemerkt, weil es so stimmt. Er hat gesagt, die Gemeinde besteht nicht aus Steinen, sondern aus Menschen. Leichter wäre es umgekehrt. Denn das ist genau das Problem. Menschen, die nach Macht streben, sind in der Gemeinde. Menschen, jetzt wird's hart, Menschen, die lügen, sind in der Gemeinde. Menschen, die betrügen, enttäuschen und übertrieben erwarten, sind auch in der Gemeinde. Menschen, die heucheln, die zu viel reden, die viel wissen, die viel besser wissen, sind in der Gemeinde. Menschen, die zu viel machen, sind in der Gemeinde und Menschen, die zu wenig machen, sind in der Gemeinde. Es gibt auch Menschen, die genau richtig viel machen in der Gemeinde. Aber das ist das Realbild der Gemeinde, oder? Nicht ohne Grund gibt es immer wieder Menschen, denen die Gemeinde, nicht ihr Glaube, denen die Gemeinde zur Herausforderung wird. Zum Glück, Gott sei Dank, gibt es auch viele, die ganz viele positive Erfahrungen gemacht haben. Aber ich habe überlegt, was gibt es eigentlich sowas wie einen Verhaltenskodex für die Gemeinde? Wir haben mal als Gemeindeleitung, das kommt dann auch irgendwann endlich hier schön gedruckt mal raus, dann kriegt ihr es alle, sowas, ein Verhaltenskodex, gibt es sowas? Wir haben einen Satz dazu aufgeschrieben, uns ist es ganz viel wert und wir wünschen uns das von unseren Gemeindemitgliedern, dass wir gut übereinander reden. Selbstverständlich, oder? Aber wir haben es einfach mal aufgeschrieben, auch wenn es klar ist. Kolosser 3. Gott hat euch als seine Heiligen erwählt, denen er seine Liebe schenkt. Darum legt nun die entsprechende Kleidung an. Doppelpunkt. herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Freundlichkeit, Geduld. Ertragt euch gegenseitig, vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorwirft. Wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben. Und über all das legt die Liebe an, die das Band ist, das alles andere zusammenhält und vollendet. Und der Friede, den Christus schenkt, lenke eure Herzen. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Es geht um Gemeinde. Und dafür sollt ihr dankbar sein. Das Wort, in dem Christus gegenwärtig ist, wohne in reichem Maße bei euch, belehrt euch gegenseitig und bringt euch zur Vernunft. Tut das in aller Weisheit. Singt Gott aus vollem Herzen, Psalmen, Hymnen, geistliche Lieder, denn er hat euch Gnade geschenkt. Alles, was ihr sagt und tut, soll im Namen des Herrn Jesus geschehen. Und durch ihn sollt ihr Gott, dem Vater, danken. Das ist der Verhaltenskodex für unser Verhalten in der Gemeinde. So wollen wir miteinander umgehen. Das kann nur eine Zielformulierung sein, oder? Wenn nötig, vergeben und vergeben lassen. Ohne Vater, Sohn und Heiliger Geist wäre die Gemeinde zum Scheitern verurteilt. Aber weil das nicht so ist, ist die Gemeinde etwas, was mir gut tut. Sie hilft mir. Sie hilft mir, mich zu entwickeln. Sie tut anderen gut und sie tut meiner Beziehung zu Gott gut. Lasst uns doch versuchen, Gottes Sicht auf die Gemeinde anzunehmen. Und auch in unserer Gemeinde immer mehr, ich will das nicht so böse sagen, immer mehr durch unser Verhalten Gott ehren. Die Gemeinde als Geschenk annehmen. Geschenk Gottes. Die Gemeinde, so habe ich es nachgelesen in einer alten Predigt von mir, stimmt so, kann ich nicht anders sagen. Gemeinde ist ein Ort der wunderbaren Dinge. Ich weiß auch nicht, was mir darüber... Wunderbar. Es ist wunderschön. Die Gemeinde ist ein Ort der wunderbaren Dinge. Ist ein Segnungsraum, ist ein Zeichen Gottes und ist ein Übungsfeld für all das, was uns außerhalb der Gemeinde begegnet. Und wie können wir anfangen? Wir haben ja immer so Studentenschwämmen. Oktober, November und jetzt dann, ist auch jetzt Semesterferien gerade, ne? Ja, bald geht das wieder los. Und dann kommen neue studierende Menschen hierher und dann führe ich die Gespräche, dass ich sie begrüße und wo kommst du her und so und was machst du? Und dann sagen sie, ja, ich gucke mir erstmal die Gemeinden hier an in Kiel. Und ich habe so einen Standardsatz entwickelt, wenn die im Oktober da sind, dann sage ich immer, ja, das ist super, es gibt viele tolle Gemeinden in Kiel. Aber mach dir ein Datum, an dem du dich entscheidest. Warum? Wir haben einige Studenten hier, die sind hier, gleich hier geblieben. Toll, tolle Leute. Und für die war Gemeinde in der Zeit, in der sie hier in Kiel sind oder waren, eine wertvolle Zeit. Nicht, weil wir so eine tolle Gemeinde sind, das auch. Aber weil sie gesagt haben, okay, ich begebe mich in diesen Raum und nehme das mit, werde gebraucht und brauche andere und erlebe Gemeinde. Leute, die ich dann mal irgendwann verabschiedet habe nach 4 Jahren, weil sie woanders hinziehen oder nach 2 Jahren und die keine Gemeinde hatten, die gehen immer mit so einem, ach ja, Kiel, ist mir noch nicht anders passiert. Gemeinde tut mir gut und je mehr ich mich darauf einlasse, je tiefer ich mich darauf einlasse, desto spürbarer werde ich die Vorteile merken. Ich weiß, es gibt andere Erfahrungen und ich will das nicht schönreden, aber dann ist das eine Herausforderung für uns als Gemeinde zu sagen, wir wollen aber so ein Ort werden, ein Segnungsraum, ein Raum der Begegnung mit Gott. Eben in dem Korinthertext habe ich gesagt, ganz am Ende, und jetzt stelle ich euch noch was viel Besseres vor, sagt, habe ich vorgelesen, ist nicht von mir, sagt Paulus, und das ist die Liebe. Die Liebe ist der Weg. Liebe ich Jesus? Liebe ich die Gemeinde? Liebe ich meine Gemeinde? Dann werde ich kein Problem damit haben, zu sagen, ich nehme die Gemeinde als für mein Glauben als Geschenk an. Wenn das nicht so ist, dann kann ich euch nur raten, lest in der Bibel alle Stellen nach, die ich euch gesagt habe und noch mehr, wie Gott die Gemeinde sieht. Er hat sie initiiert. Es hilft, dafür zu beten, sie bewusst anzunehmen, dieses Geschenk anzunehmen. Die Frage lautet, brauche ich eine Kirche oder Gemeinde zum Glauben? Und die Antwort lautet ja, ganz fett, ja, auf jeden Fall. Ich brauche unbedingt eine Gemeinde.